Jesus, er befindet sich auf der letzten Reise nach Jerusalem. Also dorthin, wo er gekreuzigt werden wird. Jesus weiß das. Und auf diesem Weg begegnen ihm viele, viele Menschen. Und besonders begegnen uns in der Schrift immer zwei Gruppen, die sehr konträr einander gegenüberstehen. Pharisäer und Schriftgelehrte und Zöllner und Sünder. Auf der einen Seite eben diese Zöllner und Sünder, die Menschen, die sich so weit vom Gesetz und so weit von der damaligen Religion entfernt hatten, dass es menschlich gesehen sie keine Chance hatten, irgendwie noch Gott wohlgefällig zu werden. Sie waren abgeschrieben von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und diese Pharisäer und Schriftgelehrten waren die Menschen, die sich sehr, sehr anstrengten, das Gesetz zu halten und über das Gesetz zu wachen. Viele große Leistungen haben sie vollbracht. Und nun finden diese beiden Gruppen zusammen in der Gegenwart Jesu. Jesus, sie kommen, um Jesus zu hören. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ärgern sich über Jesus. Sie murrten und sagten zueinander, dieser nimmt Sünder an und, was fast unbegreiflich ist, er isst mit ihnen. Er hat Tischgemeinschaft mit diesen Sündern. In ihren Augen und von ihrer Überzeugung eine Ungeheuerlichkeit sondergleichen. Und diese Haltung greift Jesus nun auf. Und er erzählt ihnen drei Gleichnisse. Das eine, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Er erzählt ihnen auch das Gleichnis vom verlorenen Groschen. Und dann erzählt er ihnen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Diese drei Gleichnisse, dieses ganze Kapitel 15 im Lukas-Evangelium, zeigt in wunderbarer Weise, wie wichtig Gott verlorene Menschen sind. Und dass er für alles, zu was er alles bereit ist, für sie zu unternehmen. Und wir werden uns mit diesen Gleichnissen in den nächsten Sonntagen beschäftigen. Etwas genauer. Und heute betrachten wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ich lese uns den Text. Lukas, Kapitel 15, ab Vers 1. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat. Und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es finde? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir! Denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, der seine Gesinnung ändert, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen oder meinen, sie brauchen keine Änderung. Jesus stellt seinen Zuhörern eine ganz einfache Frage in der damaligen Zeit. Schlicht und einfach, die jeder ganz intuitiv beantworten konnte und intuitiv richtig beantwortet. Denn welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eines ihm verloren geht, er nicht seine 99 zurücklässt und dem einen nachgeht? Keinen gibt es, der das machen würde. Keiner würde das Schaf laufen lassen. Jeder Mensch macht das in der damaligen Zeit. Keinesfalls würde er dastehen und sagen, schade, schon wieder ein Schaf weg. Ja, nun, machen wir halt weiter. Wir haben ja noch 99. Nein. Er wird seine Herde zurücklassen, diese 99. Und er wird dem Verlorenen nacheilen und es suchen. Und wenn er es gefunden hat, wird er sich freuen. Er wird es auf seine Schultern nehmen und nach Hause tragen. Und dann ruft er seine Nachbarn zusammen und macht ein Fest. Und dann freuen sie sich miteinander, dass sie das Schaf gefunden haben. Eine Erzählung, die jedem Zuhörer vor Augen war. Viele dieser Zuhörer haben das schon erlebt. Das ist aus ihrem Umfeld. Das ist ihr Leben gewesen. So wie wir heute Autos sehen, sahen die Schafe. Jesus wendet nun diese Geschichte in diese aktuelle Situation von den Menschen, die dastehen und zu Jesus sagen, guck, der hat mit den Sündern Gemeinschaft, er ist mit ihnen. Und Jesus sagt, passt auf. So wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen oder meinen, sie müssten ihre Gesinnung nicht ändern. Also, passt auf über die Zöllner und Sünder, die ihre Gesinnung ändern. Die tun Buße tatsächlich. Wird im Himmel mehr Freude sein als über euch, Pharisäer und Schriftgelehrte, die ihr meint, ihr bedürft keiner Gesinnungsänderung. Der Hirte verlässt seine Herde. Er lässt die braven Schafe zurück und sucht, das verloren gegangene zu finden. Die Lockrufe von seiner Herde her nützen nichts. Das Schaf konnte das offenbar nicht verstehen, nicht hören. Wenn er sein Schaf finden will, dann muss er sich auf den Weg machen und muss das Schaf suchen, da wo es jetzt eben gerade ist. Eigentlich ganz einfach. Wir werden die Kinder suchen und rufen. Und dann sind sie so weit weg, dass sie uns nicht hören. Dann laufen wir hin, dass sie uns hören und verstehen. Und genau so hat sich Jesus verhalten. Zur Empörung der Schriftgelehrten aß Jesus mit Zöllnern und Sündern. Eine Ungeheuerlichkeit. Nie würden sie mit einem Zöllner oder Sünder essen, nie Tischgemeinschaft pflegen. So gibt es eine jüdische Überlieferung, die bekannt ist, und dort heißt es, der Mensch geselle sich nicht zu einem Gottlosen, selbst nicht, um ihn der Tora zu nähern. Also, er geselle sich nicht zu den Gottlosen, nicht einmal, um sie dem Schriftstudium der Heiligen Schrift hinzuführen. Das war so tief in den Herzen drin. Mit anderen Worten, jeder Kontakt mit einem Sünder ist zu vermeiden. Jesus aber pflegte mit Zöllnern und Sündern Gemeinschaft. So lesen wir, und Levi, der Zöllner, richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und auch schon da, bei Levi, standen die Pharisäer und Schriftgelehrten und sagten, guckt mal, was der macht. Nur schon dieser Sachverhalt zeigt den Pharisäern, dass Jesus nicht der Messias sein kann. Wie kann der Messias mit solchen Menschen Kontakt pflegen? Das war für sie unverständlich, unbegreiflich. Und übrigens zieht sich dieses Problem der Tischgemeinschaft, zieht seine Spuren sogar bis in die neu entstehende Gemeinde hinein. Das ist ganz interessant. In der Apostelgeschichte lesen wir, als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen, du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Petrus, wie kannst du das tun? Und sie stritten miteinander. Wir sehen, wie stark dieses Verhalten, das religiöse Empfinden sogar der Christen, das religiöse Empfinden der ersten Christen prägte. Denn gegen all diesen Vorbehalten macht Jesus deutlich, ich als Hirte, ich suche die verlorenen Schafe. Dazu bin ich gekommen. Damit ich diese Schafe finde, muss ich aber dorthin, wo sie hingegangen sind. Ich kann nicht nur dastehen im Gehege und rufen, kommt. Sie kommen nicht. Ich muss dahin, wo sie sind. Bei der Herde stehen zu bleiben nützt nichts, denn das Schaf wird seinen Weg ohne Hilfe nicht mehr zurückfinden, keinesfalls. Bei unseren Einsätzen am See und viele von uns auch, die im Berufsleben stehen und mit Menschen in Kontakt sind, stellen fest, wie weit Menschen vom Evangelium und vom christlichen Gedankengut entfernt sind. Weit. Enorm weit entfernt. Es ist fast schockierend, wenn einem das mal deutlich wird. Wie weit, und vielleicht merken wir, wie weit dass die Menschen entfernt sind, wenn wir uns scheuen, sie in unsere Kreise einzuladen, weil wir denken, das ist für die chinesisch. Weit. Grundbegriffe des christlichen Glaubens nicht mehr vorhanden. Wie werden wir denn diese Menschen erreichen? Wo holen wir denn diese Menschen ab? Wie werden wir sie finden? Damit wir ihnen das Evangelium so sagen können, dass sie die Botschaft verstehen und nicht, dass wir sagen, wir haben es ja gesagt. Das wissen sie. Sondern dass wir sie verstehen. Wie bereit sind wir, unser Gehege zu verlassen, um das Verlorene zu suchen? Oder sind wir der Überzeugung, dass Gott die Menschen zu uns führt, die er retten will? Und wenn sie nicht kommen und auf unsere Predigt nicht reagieren, so waren sie eben nicht von Gott vorbereitet. Diese Grundüberzeugung teile ich eigentlich auch von ganzem Herzen. Wenn aber diese Überzeugung dazu führt, dass wir in einer gewissen Selbstzufriedenheit unsere evangelistischen Veranstaltungen absolvieren und wenn wir Menschen nicht erreichen, einfach darüber stöhnen, wie ablehnend und wie uninteressiert und wie böse die Menschen sind, dann bin ich nicht mehr einverstanden. Oder anders gesagt, dann meine ich, dass man eine biblische Wahrheit falsch anwendet. Mit anderen Worten, wie viel liegt eigentlich an uns, wenn es darum geht, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen? Ich befürchte, dass wir ein ähnliches Problem haben wie die Pharisäer. Wir verwechseln Form und Inhalt. Wir mischen Form und Inhalt durcheinander, wie wenn wir eine Konservenbüchse nehmen würden und dann die Konserve, der Inhalt in die Pfanne schmeißen und dann die Konservenbüchse noch etwas malen und die auch noch in die Pfanne schmeißen und dann essen wir das. Wir verwechseln die Form mit dem Inhalt. Die Pharisäer stießen sich daran, dass Jesus die Formen und Normen ihrer Welt gebrochen hatte und mit den Zöllnern und Sünden Tischgemeinschaft pflegte, sich verunreinigte. Sie störten sich aber keineswegs daran, dass die Zöllner und Sünder verloren gehen. Ihre Formen und ihre Normen verbauten ihnen den Weg zu den Herzen der Menschen, die Gott am Herzen liegen. Der Hirte geht dorthin, wo das Schaf sich befindet. Er ist mit den Zöllnern und Sündern, also begibt er sich in eine ihnen bekannte und vertraute Atmosphäre. Jesus geht also dorthin, wo es diesen Menschen wohl ist. In eine Atmosphäre, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen. Genauso müssen wir heute Menschen erreichen. Wir müssen ihnen in einem Rahmen begegnen oder ihnen einen Rahmen schaffen, in dem sie sich sicher fühlen. Sicher. Eine Atmosphäre, die ihnen freundlich erscheint. Eine Atmosphäre, in der sie sagen mal, da ist es mir wohl. Das gibt den Menschen Sicherheit und es weckt das Vertrauen. Ich bin da mit jemandem zusammen, der will mich nicht über den Tisch ziehen. Der nimmt mich ernst als Mensch. Das hat Jesus getan. Und es macht ihn frei, darauf zu achten, was man ihm nun mitteilen möchte. Dann sind wir beim Inhalt. Aha. Werden jetzt vielleicht einige innerlich denken, die haben es immer gewusst. Man will den Menschen einlullen, man will das Evangelium verwässern, ein verwässertes Evangelium verkündigen, man will so halbe Bekehrungen und dann die mitschleichen und nur den Anstoß des Evangeliums nicht bringen. Nein, nein, nein und nochmals nein. Es geht um etwas ganz anderes und wenn wir das nur einmal begreifen würden. Das heißt es eben nicht. Aber alles, was unnötig Anstoß hervorruft, soll vermieden werden. Alles, was den Menschen ablenken könnte, soll man vermeiden. Man muss alles tun, dass die Menschen sich auf den Inhalt konzentrieren können. Und nicht durch die Form und vielleicht durch unsere Lieblosigkeit vom Inhalt abgelenkt werden. Alles soll dazu dienen, dass sie in ihren Gedanken überführt werden und nicht, dass sie emotional über Sorge gehauen werden oder über den Tisch gezogen. Menschen müssen das Evangelium verstehen können. Es ist nicht das einzige Kriterium, dass ich es gesagt habe, sondern es ist die Frage, habe ich so gesagt, dass der Inhalt in diese Herzen hineingekommen ist. Sie sollen es verstehen, sie sollen sich entschließen können, ob sie dem Ruf Gottes folgen wollen. Die Alternative darf nicht sein, an einer Evangelisation oder an einer Veranstaltung. Entweder bekehrt sich der heute oder er wird nie mehr wiederkommen. Er wird nie mehr wiederkommen. Weil ihm etwas begegnet ist, das hat ihn zutiefst schockiert, nicht das Evangelium. Hat ihn vielleicht schockiert. Sondern die Lieblosigkeit. Vielleicht das Unverstandensein. Das, was man schon denkt, was ich bin und noch nicht bin. Das hat dich so überfordert. Nie mehr. Das darf es nie sein. Jawohl, die Menschen sollen unruhig werden. Dafür bin ich 100%. Aber nicht, weil wir an ihnen vorbeireden oder über ihre Köpfe hinwegreden. Nicht, weil wir zu wenig Fleiß und Arbeit aufwenden, ihnen einen freundlichen und fairen Rahmen zu bieten. Wenn sie unruhig werden, so sollen sie allein um des Evangeliums willen unruhig werden. Weil sie vom Inhalt zutiefst in ihrem Herzen getroffen werden. Diese Unruhe ist eine Unruhe, die zum Heil führt und die zur Rettung bringt. Echte Gottesfurcht soll in ihnen wachsen und nicht Abscheu über eine Art der Darbietung. Und ich spreche hier immer noch von den verlorenen Menschen, die der Gemeinde weit entfernt sind und der Kirche entfremdet, die vielleicht in ihrem Leben zweimal in der Kirche waren und seit Jahren keine Kirche mehr gesehen hatten. Meine Generation ist eine Generation, die die Kirche verlassen hat. Meine Elterngeneration ist eine Generation, die die Kirche körperlich verlassen hat, aber innerlich immer noch irgendwo verbunden ist mit der Kirche. Meine Generation hat die Kirche verlassen und die Generation unserer Kinder weiß nichts mehr. Fragen Sie auf der Straße zwei junge Männer, was ist an Auffahrt geschehen? Ist Christus auferstanden? Jesus auferstanden? Nein. Ist er gestorben? Nein. Oh, was könnte es sein? Keine Ahnung. Wirklich nicht. Sind wir uns bewusst, dass das die Schafe sind? Und wo finden wir die Sprache? Die Sprache, diese Schafe anzusprechen. Diese beiden jungen Männer waren nicht verschlossen. Wir haben denen eine Kassette mitgeben können. Ich habe denen jedem ein Evangelium mitgegeben und gesagt, lies doch mal am Abend, bevor du schläfst, einen Abschnitt. Dann weißt du nachher mehr. Ist auch gut für deine Allgemeinbildung. Und such mal, seh mal, wer Jesus ist. Die waren nicht einfach nur abgeneigt. Sie wussten schlicht und ergreifend nichts. Wir können das in der ganzen Geschichte der Mission auch beobachten. Für unsere Missionare ist das das tägliche Brot. Wenn sie in die Länder ausgesendet werden, bringt man ihnen bei, wie sie die Kultur, in die Kultur hinein das Evangelium relevant sagen können. Wenn Paulus in Athen spricht, dann spricht er auf der Straße wie die anderen Weisheitslehrer. Er lässt sich Areopag einladen. Er zitiert ihre Dichter. Er greift ihr Lebensgefühl auf. Er nimmt Bezug auf einen Altar, der dem unbekannten Gott geweiht ist, der jeder Athener kannte. Und dann bringt er die Botschaft. Und dann, wo er die Botschaft der Auferstehung bringt, dann wird die Versammlung unruhig. Aber bis dorthin sind sie ihm gefolgt. Er hat den Lebensnerv dieser Menschen getroffen. Und dann, als er zur Aussage, zum Kern der Botschaft kam, dann wurde es unruhig. Als der Hirte das Schaf gefunden hatte, so nahm er es auf seine Schultern und trug es zurück. Das Schaf musste nicht einmal selber gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Er nimmt das und legt es auf seinen Schultern. Voller Freude. Voller Freude heißt es nicht. Jesus trägt nun dieses Schaf zu den anderen zurück. Und das möchte er eigentlich mit jedem von uns tun. Denn Jesus als Hirte ist der, der uns durchs Leben trägt und führt. Gott möchte heilen. Gott möchte heilen. Er möchte gesund machen. Er möchte kaputte Leben reparieren. Und so sagte er schon zu seinem Volk Israel. Im Alten Testament lesen wir, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen. Und das Verwundete verbinden. Und das Schwache stärken. Und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie wieder weiden, wie es recht ist. Und Petrus sagt den Gläubigen, denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ihr wart wirrende Schafe, sagt er der Gemeinde. Und jeder, der diesen Bischof kennengelernt hat, diesen Retter der Seele, diesen Hirten unserer Seele, der weiß, dass er ein irrendes Schaf war. Kennen Sie Jesus als Ihren Hirten und Bischof? Kennen Sie Jesus als Hirt Ihrer Seele? Haben Sie sich schon von ihm auf die Schultern nehmen lassen? Er macht das gern. Er freut sich, wenn er ein Schaf nehmen kann. Und voller Freude nimmt es auf die Schultern. Haben Sie das schon erfahren? Änderten Sie, so wie die Zöllner, Ihre Gesinnung? Jesus hat das Schaf nicht nur einfach genommen, sondern er macht es deutlich. Das Schaf, das ich genommen hatte, das ist mir dann doch nicht entlaufen, sondern das hat seine Gesinnung geändert, hat sich von mir mitnehmen lassen. Haben Sie sich schon von Jesus mitnehmen lassen? Ihre Gesinnung geändert? Jesus kommt zu Ihnen. Er holt Sie dort ab, wo Sie sind. Das ist ja das Wunderbare des Evangeliums. Egal, wo Sie persönlich stehen. Ob Sie heute das erste Mal in einem Gottesdienst sind, seit Jahren, egal. Egal, ob Sie schon 100-mal in der Kirche waren und Jesus immer davon gelaufen sind. Egal, wo Sie stehen, Jesus kommt zu Ihnen, wo Sie jetzt sind. Egal, wie weit Sie von Gott entfernt sind. Egal, wie tief Sie in der Sünde stecken. Jesus holt Sie da ab, wo Sie stehen. Sie müssen nicht zuerst einen riesen Sprung machen. Und dann sagt Jesus, wenn du diesen riesigen Graben übersprungen hast, dann fange ich dich auf und wenn ich Glück habe, halte ich dich und dann lege ich dich über meinen Schultern. Und dann freue ich mich. Nein. Jesus freut sich dort, wo du stehst und dort, wo du deine Gesinnung änderst. Jesus kommt zu ihnen. Und wenn sie ihre Gesinnung ändern, wie die Zöllner und Sünder das taten auch nicht alle, dann wird Jesus sie zurücktragen. Er wird ihnen helfen, ihr Leben neu zu gestalten. Neues Leben wird er ihnen schenken. Er wird ihr Leben verändern, grundlegend. Sie werden merken, dass sie ganz andere Werte bekommen, dass sie die Menschen ganz anders betrachten werden. Sie haben eine neue Perspektive des Lebens. Jesus wird sie tragen bis dorthin, was wir auch sehen in dieser Erzählung, dass in der Ewigkeit Freude sein wird im Himmel über jeden, der Buße tat. Aber noch viel wichtiger ist, dass sie nicht verloren gehen, um das geht es, dass das Schaf nicht liegen bleibt und zugrunde geht, sondern dass sie in den Himmel kommen, dort, wo eben die Engel sich freuen. Dafür hat Jesus alles getan, um ihnen ganz nahe zu kommen, damit er sie retten kann. Er hat alles getan, was man nur tun kann. Er sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dieser gute Hirte, so sagt Jesus, lässt sein Leben für die Schafe. Das hat Jesus getan am Kreuz auf Golgatha. Er hat für sie und er hat für mich das Leben gelassen. Er hat die Strafe, die mich treffen muss, wegen meiner Gottlosigkeit, wegen meiner Sünde hat er auf sich genommen und lädt mich jetzt ein und sagt, komm doch, ich bin der Hirte, der für dich gestorben ist und ich will dich auf meine Schultern nehmen, ich will dir ewiges Leben schenken und ich bringe dich ans Ziel, dorthin, wo sich die Engel freuen. So weit ist er ihnen entgegengekommen. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tode am Kreuz. Lassen Sie sich doch, wenn Sie es nicht schon getan haben, von diesem Hirten helfen. Ich fasse zusammen. Pharisäer und Zöllner empören sich über das Verhalten Jesus. Wie kann Jesus mit Zöllnern und Sünden Tischgemeinschaft pflegen? Wie kann er so nahe an sie herangehen, die doch so verunreinigt sind, die doch gottlos gelebt haben über Jahre? Wie kann Jesus so nahe zu ihnen kommen? Und sie ärgerten sich über Jesus. Und Jesus erzählt ihnen drei Gleichnisse. Wir werden uns mit den anderen noch weiter beschäftigen. Jedes Gleichnis, jede Erzählung hat einen bestimmten Akzent. Jesus erzählt ihnen das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und der Hirt, der diesem verlorenen Schaf nachgeht und es dort holt und trägt, zurückbringt, wo er es findet. Gott geht dem Verlorenen nach. Er sucht es dort auf, wo es ist. Er macht nichts anderes, als was wir alle in der Erziehung der Kinder hoffentlich tun. Wir achten darauf, dass die Aufgaben, die wir den Kindern geben, von ihnen bewältigt werden können. Wir versuchen, die Welt der Kinder zu verstehen, damit wir ihnen helfen können. Unsere Lehrer in der Sonntagsschule beschäftigen sich doch damit, in der Vorbereitung. Wie können wir das, was das Evangelium sagt, so sagen, dass das Kind es verstehen kann? Ganz normal machen wir das. Wie machen wir das, dass das Kind die Botschaft versteht? Und selbst in der Ausbildung, in der ganz normalen Ausbildung in unserer Gesellschaft, setzt man dort an, wo die Auszubildenden stehen. Man versetzt einen Erstklässler nicht in die vierte Klasse, sondern man tut ihn in die zweite. Weil man weiß, wenn er in die vierte kommt, dann hängt er ab. Der ist verloren für sein ganzes Leben, der kommt nicht nach. Alle Betriebe, alle, die mit Ausbildung zu tun haben, befolgen dieses Prinzip. Gott kommt dem Verlorenen entgegen. Er holt es dort ab, wo es ist. Es liegt ihm am Herzen. Seine Liebe ist unaussprechlich groß, sodass er kein Hindernis scheut, nicht einmal das Hindernis, von der Führung, der religiösen Führung verschrien zu werden, nicht mal das Hindernis, am Schluss am Kreuz hingerichtet zu werden mit dem Urteil, er sei ein Gotteslästerer. Muss man sich vorstellen. So hat Gott den Menschen geliebt und das, was verloren ist. Die Normen und Formen der Pharisäer und Schriftgelehrten konnten ihn nicht bremsen. Jesus sagte, als die Zöllner und Sünder, also mit Zöllner und Sünder Tischgemeinschaft hatte und die Pharisäer sich daran stießen und das seinen Jüngern gegenüber ausdrückten, so antwortete Jesus ihnen: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lehrt die Schriftgelehrten, was es heißt in Hosea: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Hirnt einmal, überlegt einmal, die Pharisäer. Barmherzigkeit, Liebe, das gefällt Gott. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten, nicht die meinen, sie hätten die Gerechtigkeit für sich gebracht. Begreifen wir, was Jesus tat und was er von uns erwartet, die wir seine Jünger sind. Sind wir bereit, ernsthaft im Gebet zu fragen, wie wir als Gemeinde die verlorenen Menschen dort abholen können, wo sie sich befinden? Oder sind wir von der Angst geprägt? Ich kenne die Angst auch. Wir könnten einen Fehler machen. So bleiben wir lieber bei dem, was wir kennen, was uns vertraut ist, nur nicht das vertraute Gehege verlassen. Aber vielleicht könnte das der größte Fehler sein, den wir je tun. Genau unser Gehege nicht zu verlassen. Nicht alles daran zu wenden. Um vor Gott zu bitten und zu flehen: Herr, wir sind jetzt deine Jünger. Uns hast du den Auftrag gegeben, Jünger zu machen. Herr, wie können wir die verlorenen Menschen erreichen, damit sie dein Evangelium verstehen? Gott möge uns Gnade schenken, dass wir die Wege einschlagen, die ihm wohlgefallen. Ich möchte jetzt euch noch eines gestehen. Das hat mich gestern noch etwas umgetrieben. Es war an diesem Konzert, das ist nur ein Beispiel, das geht mir oft so. Ich saß da und meine ersten Fragen waren: Was denkt der? Was denkt der? Was denkt der? Was denkt der? Gefällt es ihm? Oder haben wir nachher einen Disput darüber, ob es gut war oder nicht? Wissen Sie, mein erster Gedanke war nicht: Gefällt jetzt das Gott? Das war nicht mein erster Gedanke. Und da fragte ich mich schon: Wo bin ich denn gelandet? Was beschäftigt mich denn mehr? Natürlich sollen wir aufeinander hören. Aber was beschäftigt uns denn? Um was geht es denn? Jesus ging es um das Verlorene. Und Jesus hat kompromisslos das Verlorene aufgesucht. Gott möge uns schenken, dass wir die Wege einschlagen, die ihm wohlgefallen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für deine unaussprechliche und unausschöpfliche Liebe. Und dass du, Herr Jesus, dich nicht gescheut hast, das, was verabscheuungswürdig war in der damaligen Kultur, dass du mit den Zöllnern und Sündern Gemeinschaft pflegtest, Tischgemeinschaft. Aber du hast ihnen in das hinein, hast du ihnen deine Botschaft gebracht. Und viele haben ihr Leben verändert. Und du hast sie geführt und hinausgeführt und aus ihnen neue Menschen gemacht, die heute für uns als Zeugen dastehen, wenn wir nur schon an Matthäus, den Zöllner, denken. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, als Gemeinde und als Einzelne zu verstehen und zu erkennen, was wir tun sollen, damit wir den Auftrag tun, den du uns gegeben hast. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, jeder für sich, 1-2 Minuten in der Stille und einfach mal hinhören oder ganz persönlich mit Gott austauschen, was das Herz jetzt bewegt.